Beyond Tatooine, dein Star Wars Podcast.
Hallo und herzlich willkommen nach einer kleinen Pause wieder zurück zum Podcast.
Hallo.
Als Eisbrecher, überraschenderweise habe ich mal was tatsächlich, eine Idee gehabt. Man kennt es nicht. Ja, es kam der erste Trailer zu der neuen Star Wars Serie The Acolyte raus. Und darüber wollte ich gerne einmal sprechen. Den hast du ja auch wahrscheinlich gesehen.
Ja, definitiv. Und ich habe mich sehr drüber gefreut. Nicht zuletzt, weil jetzt immer mehr eine Ära angeschnitten wird, über die wir euch schon ein paar Mal erzählt haben, die wir auch gerade in den Büchern sehr feiern, und zwar die High Republic. Hier der Lesetipp.
Auf jeden Fall Lesetipp. Also ich bin immer mit einer Arbeitskollegin immer im Austausch von uns beiden bezüglich Bücherlesen und so. Sie ist da wesentlich aktiver als ich. Ich habe gerade so ein bisschen so ein Down, was das Lesen angeht, aber die High Republic ist eine High Recommendation von uns auf jeden Fall, da einzutauchen. Ja, und The Acolyte spielt quasi in der Zeit, in dem Zeitrahmen zumindest, also 70 Jahre vor Episode 1. Das heißt, wir haben da so ein bisschen weißere Tafel, wenn man mal so möchte, also wo ein bisschen was geschehen kann. Und was ist denn so dein erster Eindruck? Wie gefällt dir das denn so von der Aufmachung, sowas vom, ne, wir wollen jetzt keine Trailer-Analyse machen, die Leute können sehr gerne einmal sich den selber anschauen und sich ein Bild machen, aber was sind so deine ersten Gedanken dazu?
Angenehm düster. Und ich freue mich darauf, dass sie eine Ära gefunden haben, wo wir vergleichbar mit Clone Wars auch einen Grund haben, sehr viele Machtanwender in Aktion zu sehen.
Wir sehen ja schon, ich glaube, so viele Jedi zum Beispiel oder Machtanwender wie noch nie eigentlich so wirklich auf der Leinwand, ne? Also ich glaube, das letzte Mal, dass wir in Anführungszeichen mehr gesehen haben, war, glaube ich, in der Schlacht von Geonosis in Episode 2.
Dadurch, dass wir jetzt 70 Jahre in der Vergangenheit zu Episode 1 spielen, ist halt dahingehend sehr interessant, dass wir auch einigen bekannten Charakteren begegnen können, die wir auch bereits aus den traditionellen Trilogien kennen, sage ich mal. Also angefangen von dem Meister Yoda natürlich bis hin zu einer Meisterin Yaddle.
Yaddle.
Elvas. Eventuell sogar ein Plo Koon, der, wenn ich mich nicht täusche, sein Volk wird ja auch relativ alt. Und was auch in diesen Zeitraum reinfallen könnte, wäre Darth Plagueis tatsächlich. Oder zumindest, wer auch immer Darth Plagueis war, bevor er zu Darth Plagueis wurde. Also
genau, also wir sehen eine Szene auf jeden Fall, wo ein rotes Lichtschwert gezündet wird. Und da wird schon gerade fleißig spekuliert, ob das vielleicht sogar Plagueis sein könnte, den wir da vielleicht erkennen. Wir sehen ja auch also man muss dazu sagen, The Acolyte, also übersetzt tatsächlich so der Akolyt, also ein Anwärter, es ist quasi das Pendant zu einem Jedi Padawan, ist der Sith Akolyt. Kennen wir auch aus Spielen wie Old Republic und KOTOR auch, Knights of the Old Republic, kennen wir Akolyten, und es geht quasi um eine Sith-Akolytin, Anwärterin. Und da sehen wir ja auch diese eine Szene, wo so eine Figur ganz einsam oben auf so einer Klippe steht und ganz von ganz weit weg, also man kann gar nicht erkennen. Könnte sein, dass das so ein bisschen der Teaser ist, halt hin zu Darth Plagueis und dann halt auch wieder die Brücke zu Episode 1. Ja,
ja, vor allem das Ding ist, ich frage mich auch, also unabhängig von dem, was in der Serie passiert, wir dürfen nicht vergessen, die Jedi denken zu Episode 1 hin, die Sith sind ausgestorben. Also zwischen Akolyt und dunkler Machtanwender, und Sith ist ja auch nochmal ein großer Spagat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, aber das, deswegen bin ich ja besonders gespannt auf die Story, die dort stattfinden wird. Also auch im Sinne von, egal was dort passiert, das Böse muss in einer gewissen Form gewinnen, sage ich jetzt mal ganz plump ausgedrückt. Also sofern wir es tatsächlich auch mit Sith zu tun haben. Vielleicht haben wir es auch tatsächlich mit einem Kult der dunklen Seite zu tun, die sich, also dunkle Lichtschwerter, und die dunkle Macht ist ja nicht nur den Sith vorbehalten. Also mein Knights of Ren beispielsweise ist auch ein Beispiel, sie gehören selber per se nicht den Sith an.
Ja, das ist, glaube ich, so eine Frage. Ja, also das auf jeden Fall, also sie gehören nicht den Sith an. Ich weiß aber halt auch gar nicht, ob die Knights of Ren halt irgendwie, also ob die jetzt alle wirklich machtsensitiv waren oder ob es nur Kylo Ren war. Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, ob das ehemalige Schüler waren.
In den Comics gab es den alten Anführer, also den vorherigen Anführer vor Kylo. Und der konnte, meines Wissens nach, also ich habe jetzt gerade das Comic nicht mehr perfekt im Kopf, aber er hat auf jeden Fall auch ein Laserschwert verwendet. So. Also geht mir bloß darum zu sagen, dass man vielleicht auch also ich meine, es wäre naheliegend, dass wir in irgendeiner Form den Beginn der Intrigen der Sith jetzt miterleben in der Serie, aber ich wäre auch nicht gekränkt, wenn es tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen um dunkle Machtanwender geht. Also es gibt ja, wie wir auch gerade in den Büchern ja zu High Republic gelesen haben, noch mehr Bedrohungen für die Jedi als nur die Sith.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, glaube ich, dass wir auf jeden Fall sehen werden, wie der Weg für die Sith bereitet wird. Also ist jetzt die, also wenn wir jetzt da sprechen, 70 Jahre vorher, kann natürlich auch, also wo es vielleicht gerade eingeleitet wird, ne? Vielleicht ist das gerade so die Geburt von irgendwelchen Leuten oder wie auch immer. Man wird es sehen, aber es könnte spannend werden, weil das ist halt eben die High Republic geht ja dann, wie gesagt, über in die Galaktische Republik, die wir ja dann auch kennen mit Episode 1, also das früheste, was wir aus Star Wars kennen, kanonisch, bis zu dem Zeitpunkt. Von daher kann das schon durchaus sein, dass man sich da extra diesen Mittelweg da gewählt hat. Ja.
Was ganz anderes, was dir aber auch aufgefallen ist, als wir so mal drüber gesprochen haben, was ich ein schönes Detail finde, ist der Jedi-Tempel, den man sieht. Also wir wissen nicht, ob es der auf Coruscant ist, aber wir sehen, dass dieser Jedi-Tempel viel farbenfroher eingerichtet ist, als wir später auf dem Haupt-Jedi-Tempel oder beziehungsweise den einzigen Jedi-Tempel, der bekannt ist, auf Coruscant, ja, sehen.
Ja, also es ist ja auch in der High Republic sehen wir auch, dass die Gewänder, die Kostüme der Jedi auch super unterschiedlich sind, ne? Also da gibt es gar nicht so dieses einheitliche, wir tragen braune Roben und wir haben sandfarbene Klamotten, weil das ist schon Anakin ist da ja sehr rausgestochen, muss man ja sagen, tatsächlich in der Zeit, der ja wirklich dann sehr dunkles Braun und Schwarz getragen hat. Sehr unüblich. Aber in der High Republic, also was auf jeden Fall war, dass auf jeden Fall sehr helle Farben getragen wurden. Und zwar auch in diesen Beige-Tönen, aber es gab wesentlich mehr Variationen insgesamt. Ne, man hatte auch so goldene Stickereien und Verzierungen und sowas. Also eigentlich schöne Sachen, Verzierungen, was ja später dann in der Galaktischen Republik gar nicht mehr in der Form so wirklich geherrscht hat.
Die Jedi haben auch mehr Individualität zum Ausdruck gebracht, teilweise. Auch in dem, wie sie sich gekleidet haben. Werden wir auf jeden Fall dann noch mehr sehen, wenn es live ist. Ich bin sehr, sehr neugierig.
Ja, ich auch. 6. Juni war es, glaube ich, ne? 6. Juni kommt The Acolyte raus auf Disney Plus.
Ist auch meine Deadline, bis ich alle Bücher durchhaben muss von High Republic mittlerweile.
Ja, weil, wie gesagt, mein Pile of Shame, der ist so groß und wie gesagt, unsere Arbeitskollegin, die motiviert mich immer sehr, das zu machen, aber ich schaff's aktuell nicht. Aber ich habe es schon geschafft, das Buch aus dem Schrank zu holen und schon ans Bett zu legen. Also ich bin quasi, der Weg ist das Ziel quasi.
Tipp, gönnt euch irgendwas zum Basteln, am besten von Star Wars. Und zieht euch dazu die Hörbücher rein.
Ja, das Problem ist bei High Republic ist eher das Problem, dass es ja keine gibt, außer gut, sie sind jetzt in Englisch.
Ach, das stimmt,
ne?
Die hatten ja auch noch nicht. Ja, okay, schlechter Tipp.
Leider. Ja, nee, wer kein Problem hat, englische Sachen zu lesen bzw. zu hören, also da genug Verständnis für hat.
Neuer Tipp. Ein Freund, der euch viel schuldet, den schnappt ihr euch, setzt den nebendran, während ihr euer Star Wars Modell, egal aus was, zusammenbaut und er liest euch vor.
Ja, man kann mich auch buchen zum Lesen, das ist kein Problem. Ich nehme einen Stundenlohn von 8 Euro.
So unter Mindestlohn, ja. Das ist ein Angebot.
Ich würde auch sagen, also ne, das ist alles für die Community auf jeden Fall.
Für die Community, damit du einen Grund hast, die Bücher zu lesen.
Ja, den Grund habe ich schon. Also ich will ja gar nicht weiter auf dem Buchthema so rumreiten. Mein Problem war ja, dass in Deutschland das Problem war, dass die Übersetzungen sehr verzögert kamen teilweise, vom Blanc Vallon Verlag zum Beispiel. Und das super lang gedauert hat und während noch nicht mal aus der ersten Phase, der ersten Welle oder den ersten Phasen die Bücher zu Ende waren, haben in den USA schon die neuen Wellen und Phasen gestartet. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Man kommt irgendwie so, man hat das Gefühl, dass es sich immer mehr anhäuft. Und dadurch entsteht bei mir so eine leichte Demotivierung halt, aber das ist egal, ich werde das wieder aufholen und es darf halt am Ende kein Zwang, sich nicht wie ein Zwang anfühlen, weil die Geschichten ja einfach toll sind, das ist ja Fakt, sonst hätte ich und du, wir hätten sonst keine 12 Bücher gelesen.
Nee, keine Frage. Immer, ne? Also was ich bloß sagen muss, bei Disney ist, Also aus irgendeinem Grund kriegen sie ihre Releases nicht auf, also so wirklich auf die Kette. Also ich meine, das war auch mit Mandalorian, war es ja genauso. Das Release-Debakel zuerst in USA und dann, obwohl überall die Synchronisation schon da waren, erst ein halbes Jahr später dann im Rest der Welt. Also.
Ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht. War es ein halbes Jahr wirklich? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es waren eins. Das Problem war, Disney Plus hat halt nicht existiert zu dem Zeitpunkt in Deutschland. Ne? Das war halt ein bisschen.
Das ist halt nur was, wo ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie, das, also wie sowas passieren
Nee,
kann.
kann ich auch nicht verstehen. Also die Infrastruktur ist ja vermutlich dieselbe. Vielleicht mussten da Lizenzen auch geklärt werden, keine Ahnung. Aber es war definitiv ungünstig. Ich sag mal so, wir haben Mandalorian trotzdem auf Deutsch gesehen, auch ohne Disney Plus. Ja, also wir mussten, was sollten wir tun? Aber ja, also ich glaube auch bei den Büchern, das ist halt, also ich glaube, Disney müsste halt in anderen Ländern wesentlich mehr dahinter sein, Verlege, also entweder A, bessere Verträge mit Verlägen zu machen, weil Blanc-Villon ist eigentlich schon ein sehr bekannter Verlag für die Star Wars-Literatur, also egal ob kanonisch oder unkanonisch. Aber es scheint so, als entweder wird da keine Priorisierung wirklich reingelegt, was ich nicht verstehen kann, weil Star Wars eigentlich ein sehr gut laufendes Franchise ist, auch bei Büchern würde ich behaupten. Da wird ein bisschen wenig halt getan in meinen Augen. Da muss mehr Lobby irgendwie stattfinden. Und sie hatten ja für 2024 auch eine große Offensive tatsächlich gestartet, also sowohl mit High Republic als auch andere kanonische Romane, die jetzt dann auch kommen werden jetzt im Laufe des Jahres. Also von daher, ich hoffe, dass sich das bessern wird, damit man halt nicht mehr so extrem lange warten
Als
muss.
generell so ein Ding, was so Sachen angeht bei Disney. Ich meine, das haben wir ja auch bei Star Wars Unlimited im Trading Card Game ja auch schon kritisiert.
Vielleicht ist es auch ein Disney-Ding vielleicht, ne, dass man da vielleicht ein bisschen mit der Planung nicht so gut in anderen Ländern hinterherkommt.
Es kann auch ein IP-Ding sein, weil ich erlebe sowas bei Marvel nicht. Aber genug davon. Also, ich verstehe nicht, woher es kommt. Es ist nur ein bisschen auffällig, dass es so um Star Wars drumherum so irgendwie immer diese Baustellen gibt.
Vielleicht ist Star Wars auch einfach trotzdem immer noch zu nischig. Kann auch sein, ne? Das ist halt in anderen. Also ich weiß halt nicht, ob wirklich, ob das da irgendwas mit Priorisierung zu tun hat, weil ich glaube, Deutschland ist schon ein großer Markt für Star Wars, würde ich behaupten. Also der ist schon da, der Markt auf jeden Fall insgesamt. Ja, also woran es am Ende liegt, keine Ahnung. Lassen wir mal dahingestellt, können wir nicht sagen, aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es besser wird.
Ja.
Nun gut, kommen wir zum Film.
Wir sind bei einem in Carbonit eingefrorenen Han Solo stehen geblieben.
Genau, also der ganze Tempel, der ist quasi am Schlafen und wir hörten auf mit einem kleinen Cliffhanger, nämlich dass eine uns bekannte Person, die wir vorher schon mal gesehen hatten, dann doch nochmal
Ja,
auftaucht.
so ein kleiner Jäger, der nähert sich Han Solo und befreit ihn.
Genau, na, da hängt so ein fetter Carbonitblock, hatten wir ja schon in der letzten Folge erzählt, also quasi so Jabbas Schmuckstück, was da so thront an der Wand, wo andere dann irgendwie so Porträts haben oder so, hat Jabba halt so einen gefrorenen Han-Solo-Block an der Wand.
Ich finde es so überraschend, wie leer dieser Raum auf einmal ist, wenn man überlegt, was davor für ein Trubel drin war. Also wirklich wie leergefegt und vor war ja noch da so haufenweise Partys, haufenweise Aliens anwesend.
Ja, vor allem, was mir aufgefallen ist, neben dem Carbonitblock hängen so Towntown-Köpfe als Trophäen. Das fand ich ganz spannend. Ich hatte da mal Stopp gemacht, man muss da so ein bisschen näher mal rangehen, aber ich musste da an die armen Towntowns denken irgendwie. Die taten mir doch dann sehr leid.
Jetzt sehe ich es auch. Aber es ist sehr dunkel, muss man fairerweise zu
Ja,
sagen.
ja.
Also.
Ich glaube, das ist auch einfach, also ich glaube, das ist auch, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, ich glaube, heute ist auch so Ausleuchten in Filmen nochmal eine ganz andere Sache als damals. Also heute hätte man das auch so dunkel, aber man hätte halt wesentlich mehr Detail wahrscheinlich gesehen.
Ja.
Also da haben wir halt wirklich so, das ist halt, das ist so, ich finde, es passt in die Zeit vom Licht, ne, vom Lightning her. Aber ja, hast schon recht, das ist komplett dunkel. Aber ich wollte mir da nochmal so ein bisschen im Näheren die Bereiche da ein bisschen mehr angucken. Auf jeden Fall RIP an die Towntowns.
Ja.
Genau, und wie du schon gerade sagtest, ne, der Block, der wird da runtergeholt, also Han Solo, und wird dann da irgendwie aufgetaut, ne, in diesem Frame.
Und unser Kopf, der kann auf einmal reden.
Genau, also er spricht dann Basic, natürlich mit einem Stimmmodulator, mit einer Verzerrung, ne? Und Han fällt ja da aus diesem Block dann raus, ne, komplett geschwächt auch, zitternd, und ist auch erstmal vorübergehend blind, also er kann nichts sehen. Gibt's ja auch so ein bisschen in der realen Welt, ne? Es gibt ja so diese Schneeblindheit, ne? Wenn du viel im Schnee irgendwie bist, so gerade bei Bergsteigern und sowas, ne? Dass du dann teilweise auch dann zeitlang irgendwie gar nichts mehr sehen kannst. Das ist wie, als würdest du in die Sonne gucken halt die ganze Zeit,
Wobei
ne?
man fairerweise sagen muss, also das ist ja eher, weil die Augen noch, also weil er ja quasi frisch aufgetaut wurde und alles noch betäubt ist bei ihm.
Ja, klar. Also es ist zwar, ich sag mal, das Carbonit ist zwar ein Metall, aber es ist ja schon, also es ist ja schon eine Art Einfrieren
Ja.
halt, ne? Also eine Form von Einfrieren. Deswegen habe ich da so ein bisschen die, ja, so das Gleichnis gesucht. Ja. Genau. Und der Kopfgeldjäger spricht dann Basic so ein bisschen. Der Kopfgeldjäger erklärt Hahn, was hier gerade so ein bisschen los ist und dass er halt irgendwie in einem langen Winterschlaf war. Ich habe dann auch nochmal geguckt, das ist tatsächlich ein Jahr her. Also es ist wirklich, Hahn hing da wirklich ein Jahr in diesem Carbonitblock und hat das dann auch überlebt.
Und ich feiere diese Stimme so hart. Ich wünschte mir, die hätten so eine, wie mit Obi-Wan Kenobi in der Clone Wars-Serie, so eine Lea-Miniserie von vier, sagen wir mal, 3 bis 4 Folgen gemacht, wie sie so. Also jetzt habe ich schon gespoilert,
Ich wollte es gerade sagen. Okay, jetzt hat Flo schon
aber ja,
gespoilert. Okay,
ich
nein,
finde
alles
halt,
gut.
also ich
Es
finde
kommt
sie
ja jetzt
als
noch dazu, alles gut.
Kopfgeldjäger halt, also ich finde diese Idee
Ja.
so unglaublich cool. Und ich hätte das so gefeiert, wenn sie das wie mit Obi-Wan gemacht hätten. Ihm, also ihr da so eine Miniserie von 4, 5 Folgen, wie sie sich so als Kopfgeldjägerin so ein bisschen etabliert, um dann halt quasi auch so, also nicht komplett ohne Kontext da quasi anzukommen.
Ja, ich verstehe schon. Aber ich weiß gar nicht, ob sie wirklich da als Kopfgeldjäger wirklich was gemacht hat oder ob es einfach nur die pure Verkleidung ist. Aber ne, ich sag mal so, wenn ich würde mir halt eine zweite Obi-Wan-Staffel wünschen halt, wo man vielleicht ein bisschen mehr auch von Leia halt sieht einfach. Ne? Das wäre halt schon ganz cool. Oder halt eine eigene Miniserie. Ja. Und wie Flo schon gespoilert hat, ne? Also der Kopfgeldjäger nimmt die Maske ab und es ist natürlich Leia darunter. Und ja, sie sagt ihm dann auch, dass sie ihn liebt. Also quasi wie schon beim Abschied. Wo Han Solo dann einfach nur cool gesagt hat, yo, danke dir. So, und dann war er weg.
Wie muss es anders kommen? Das ist eine Falle gewesen.
Natürlich.
Der Groß-Daimyo von Tatooine hat das natürlich schon lange vorhergesehen, geplant, dass er da reingelegt wird. Hat vermutlich einen Background-Check gemacht.
Ja, also man sieht halt, ne, es ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall gewitzt, ne? Also es ist ein Schlitzohr auf jeden Fall, Jabba. Ne? Also das ist nicht so vielleicht so dieser foolish Guy irgendwie, den man sich so vielleicht vorstellt, sondern der ist schon gerissen. Der kann das schon hinter oder ja hinterschauen, sagt man hinterschauen, hinterfragen. Er hat das hinterfragt, so hat das
Ja.
hinterfragt. Genau, also er lacht dann. Ne? Also es ist eigentlich wie auf so einem Bühnenstück schon fast, könnte man sagen. Ne? Als würde man so Hamlet gucken irgendwie. Ne? Also du hast so diese eine Szene und dann gehen so diese Wände auf
Die
hinten auf der
gucken zu, als
Theaterbühne
ob
und
sie so
dann
wie so
kommt.
heimliche Zuschauer, die im
Ja,
Theater sich das
genau.
angucken.
Ja, exakt. Ne? Also wirklich so. Ne? Und Jabba kommt ja auch wirklich mit seinem komischen Ding, wo er drauf liegt, drauf sitzt, ja wirklich so auch vorgefahren, wirklich so
Ja.
nach vorne. Ne? Also das hat schon ein bisschen was so von so einem Theaterbühnenstück auf jeden Fall, so einem Kammerspiel, wenn man so möchte. Ja.
Also es war halt schon so, ich denke mir halt auch so, dass es Lea überhaupt nicht aufgefallen ist, weil der Raum ist jetzt mit einem Schlag wieder voll. Also, also
Alle sind wach vor allem. Also es, offensichtlich haben alle sehr gut geschauspielert. Also scheinbar hat da keiner geschlafen,
genau
wirklich.
so, wo würde ich mir auch so fragen, so, also Punkt 1, dass sie es geschafft haben, alle ruhig zu bleiben. Klar, natürlich weiß Jabba, da hat vermutlich die Person eh dann umgebracht, aber
Ja, klar.
dennoch, bei so vielen Personen, die da jetzt da im Raum drin sind, das, also selber
Ja,
das,
vielleicht hat er sie auch
ja.
instruiert, ne? Also vielleicht hat er sie auch instruiert. Was mir auch aufgefallen ist, was wir vergessen haben, Leia kommt ja rein und stößt ja erstmal mit dem Kopf gegen dieses Windspiel, was da in dem Türrahmen hängt, also in
Ah,
diesen
ja.
Dingen. Vielleicht sind sie auch dadurch wach geworden, ne? Keiner weiß das. Also das fand ich auf jeden Fall nochmal ein nettes Detail.
Ja, und jetzt kommt das kommt jetzt nicht direkt, aber jetzt kommt es zu dieser Gefangennahme von Lea und zu ihr von ihrer Versklavung. Ja, auch heute nicht ganz unumstritten ist, wieso das Ganze stattfinden muss. Also ich finde es auch tatsächlich in Lore ein bisschen seltsam. Also ich meine, ich springe jetzt gerade ein bisschen vorweg, aber letzten Endes hält er sie sich als Sklavin. Mir ist bewusst, auf der einen Seite, jemand wie Jabba da hat, ist auch ein großer Sammler. Auf der anderen Seite, Leia ist eine Anführerin der Rebellen oder zumindest eine Generalin der Rebellen. Ist ja jetzt nicht gerade so, als ob ein gigantisches Kopfgeld auf ihr drauf sitzen würde, plus die Rebellen durchaus auch sehr gewillt wären, sie da rauszuprügeln.
Also es ist halt vor allem auch spannend zu sehen, dass überhaupt, also ich sag mal, dass die Rebellion überhaupt Leia entbehrt dafür um Han Solo, um eine Person. Also sie riskiert ja mit ihrem Wegsein ja auch ein bisschen die Rebellion, kann man so sagen, weil sie ja schon eine tragende und führende Persönlichkeit in der Rebellenallianz ist. Ja. Ne? Also und sie ist jetzt einfach mal ein Jahr weg gewesen. Also was in der Zeit passiert ist, fand ich, wissen wir natürlich irgendwie nicht. Und was ich aber vorher noch interessanter fand noch oder noch spannend fand, war, dass ja Han ja auch Jabba nochmal erklärt, so hey, ich war eigentlich auf dem Weg zu dir, ich wollte dir Geld bringen. Ja, also da ist wieder dieses Thema, so Han Solo will ja eigentlich die ganze Zeit seine Schulden aus dem Weg räumen, aber er wird halt immer wieder aufgehalten, was ja auch ein fairer Punkt ist. Das interessiert Jabba natürlich nicht. Und ich fand es aber so, also mich hat es irgendwie überrascht, dass Jabba so einen Hass auf Han hat. Also ich meine, es geht am Ende nur um Geld. Also ich glaube, es geht ihm gar nicht ums, also das ist, wir reden wahrscheinlich über Peanuts für Jabba. Ne? Jabba ist ein Millionär, Milliardär, wie auch immer. Und das fand ich so krass, dass er so einen Hass auf Han hat. Und da habe ich mich gefragt, woran liegt's? Also liegt's am Geld oder liegt's einfach daran, dass er...
Wenn ich mal reinhaken darf, ich glaube, dass, also, und das ist wirklich ein großes, fettes Glauben und Headcanon, dass Han Solo ist ein sehr guter Schmuggler gewesen. Und ich glaube, er war halt er war Jabbas Schmuggler. Und ich glaube, da ist es mehr dieses, du wendest dich von mir ab, um hier Rebellenheld zu spielen. Also quasi so ein bisschen, ich sag's jetzt mal überdramatisch so.
Falsche Prioritäten gesetzt quasi, ne?
Ja, vielleicht auch persönlicher Stolz, der da verletzt wurde, so, weil also mein...
Nee, also dass Han die falschen Prioritäten gesetzt hat, dass er nicht dem großen Jabba jetzt hinterher rennt, sondern dass er jetzt eine Rebellenallianz, das
genau, genau, es ist so ein bisschen so, wo sich Jabba vielleicht auch gekränkt fühlt, also so nach dem Motto, jetzt kannst du nicht mehr weglaufen. Also er wollte ihn ja auch erstmal nicht umbringen. So, also das darf man ja auch nicht vergessen, hat ihn da erst mit dem Carbonit gelassen. So, das ist, also ich meine, Carbonit, wissen wir ja, Gefahr auf Vergiftung und so weiter, aber er hätte ihn ja kurzerhand, so wie er ist, auch einfach irgendwo in eine Lavabrühe reinschubsen können und gut ist oder so, aber er hat es ja nicht gemacht, also im Gegenteil.
Ja.
Also das hat für mich auch sowas so besitzergreifend, also in dem Sinne besitzergreifend, ich will jetzt keine romantische Beziehung zwischen den beiden aufbauen, darum geht es mir jetzt nicht, aber man darf nicht vergessen, dass Jabba in der Form auch, das wird später auch mit Luke nochmal kommen, eine gewisse Eitelkeit an den Tag legt, die bestimmt durch das Verhalten von einem Han, gewollt oder ungewollt, muss man dazu sagen, auch bestimmt verletzt wurde. Und das...
Das ist so ein Respektding, glaube ich, einfach, ne? Wo Jabba sagt, so, du hast mich jetzt nicht respektiert in dem Fall.
Also nicht nur, dass du mir die Kohle nicht zurückzahlst, sondern du hörst auf, für mich zu arbeiten, ohne das anzukündigen. Das ist so, also, ich meine, was ich schön finde an dieser Szene, es schließt sich da so ein Kreis, der sich die ganzen Episoden vorher aufgebaut hat, so ein Subplot. So dieses so, wenn man mal drauf achtet, weil man sich ja immer, also ich habe mich auch immer so gefragt, warum hat Han die Kohle eigentlich nie zurückgezahlt, dann wäre das so nie passiert. Und wenn man sich die Filme mal wirklich anguckt, er sagt es ja wirklich, zu Beginn jedes Films geht es eigentlich darum, dass er die Kohle zurückzahlen will. Sogar jetzt sagt er noch, ich will dir doch die Kohle zurückzahlen. Lass mich doch bitte dir die Kohle zurückzahlen.
Ja, also das erinnert mich so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Ritter aus Leidenschaft. Kennst du den mit Heath Ledger? Ist ein eher, also ist ein etwas lustigerer Film, aber spielt halt im Mittelalter. Und da gibt es halt auch diesen Spruch, ne, dass ein Mann quasi dafür selber verantwortlich ist, wie seine Sterne stehen halt, ne? Und Han versucht halt, also Mann war jetzt auf das Zitat bezogen, ne, das hat damit jetzt nichts zu tun. Und Han versucht ja die ganze Zeit sein Leben auf die Reihe zu kriegen, also zumindest diese Schulden abzuarbeiten. Ja. Und er wird immer wieder abgehalten davon. Also er ist wirklich, muss man einfach sagen, schon unschuldig eigentlich so ein bisschen. Ja. Also, ne, er ist schon, er versucht es wirklich, aber kommt immer irgendwas dazwischen. Ja, und das akzeptiert Jabba halt einfach nicht. Das ist für Jabba Verrat einfach, was Han an ihm begeht. Und weil, wenn man mal überlegt, in Episode 4, wo er mit Jabba spricht, da hat man ja nicht das Gefühl, dass Jabba jetzt der krasse Gangsterboss ist, den wir kennen aus der Clone Wars-Serie zum Beispiel, sondern er redet mit ihm wie mit so einem Kumpel. Ja, aber dass der einfach gerade der mächtigste Crime Lord oder einer der mächtigsten Crime Lords quasi mit dem ihm da redet, wo er auch sagt, so Han, mein Junge, ne? Und Han sagt dann auch so, ja, Jabba, du bist ein wundervolles menschliches Wesen, so nach dem Motto. Ja. Ne? Also die reden auf einer ganz anderen Ebene zusammen und ich glaube, das ist das gerade, dass die haben so eine etwas intimere Ebene quasi, also schon fast schon Art freundschaftliche Ebene erreicht. Und das ist dann halt noch schlimmer wahrscheinlich für Jabba. Das ist jetzt nur Headcanon, aber das ist so, anders kann ich es mir nicht erklären, warum er so aggro
ist. Aber was
ist,
da also mit reinfließt, ist ja auch, Han bietet ihm ja auch an, das Dreifache zurückzuzahlen. Und es geht Jabba nicht mehr ums Geld. Also ich habe gerade nochmal geguckt, aber Han sagte zu ihm, ich biete dir das Dreifache, lass mich das Geld holen. Und Jabba einfach nur, nee, führt ihn ab. Und Jabba wurde da auf einer persönlichen Ebene verletzt.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat nichts mehr mit Business zu tun gehabt und das fand ich irgendwie spannend. Also es ist schon fast schon so ein bisschen menschlich nachvollziehbar, aber natürlich die Umstände und die Handlungen sind natürlich krass, ne, krasser. Aber man kann es schon irgendwo nachvollziehen, dass man sich dann vielleicht verraten fühlt oder so. Aber das hätte man jetzt von so einem, so einem egalen Typen, habe ich das in der letzten Folge genannt, so Jabba, dem ja auch alles so ein bisschen, der hat keine Angst, so, ne, dem ist alles egal. Dass dem das dann doch so trifft, das hat mich dann gewundert. Deswegen habe ich es mir extra nochmal aufgeschrieben. Fand ich super spannend.
Ja.
Ja. Und wie du schon sagtest, ne, also Han wird dann abgeführt und Leia dann zu Jabba gebracht, ne? Also schon in seine Richtung.
Ja, aber was ich nur sagen will, also da merkt man auch, also unabhängig davon, dass die Rebellion einfach Leia entbehren konnte oder dass man das Risiko eingeschätzt hat, zu sagen, okay, Han Solo ist für die Rebellion wichtig genug, dass wir sehr viele Ressourcen, ich würde jetzt mal behaupten, Luke und Leia sind schon als große Ressourcen zu sehen für so eine Rebellion, darauf anzusetzen und gegebenenfalls auch zu gefährden, das spricht schon sehr für Han als General wiederum.
Ja, ich frage mich gerade, was mir gerade so durch den Kopf kommt, ist, das ist jetzt total weit hergeholt, also das ist jetzt total Metaebene, aber ich habe mich gerade gefragt, ob Jabba auch irgendwie die alle haben möchte, weil die halt, gerade weil sie für die Rebellion so wichtig sind, und ich glaube, dass Jabba ja auch vom Imperium profitiert. Ne? Also das heißt, sobald eine Republik wieder existiert, vielleicht eine neue, er es wesentlich schwerer haben wird mit seinen Geschäften. Das ist jetzt ganz Meta, aber fiel mir gerade so ein irgendwie.
Ich frage mich halt nur, weil, also wir werden es ja gleich sehen, er verkauft aber Leia auch nicht ans Imperium beispielsweise. So. Oder auch einen Luke.
Nee, also einfach nur, dass er sie bei sich behält, sie vielleicht tötet, quält, wie auch immer, aber dass die halt einfach gar nicht mehr zu ihrer Rebellion stoßen können halt. Das kam mir gerade so durch den Kopf, aber ist, wie gesagt, auch sehr weit hergeholt.
Also, weil da hätte er auch, also er hätte sie, also um den Gedankengang zu folgen, er hätte sie theoretisch gesehen auch einfach beide direkt ans Imperium verkaufen können. Auf Luke und auf Leia waren gigantische Kopfgelder ausgesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht, das Geld ist ihm egal, das interessiert ihn nicht. Ne? Da geht es eher um Kontrolle und Macht und Respekt in den Kreisen, in denen er sich halt aufhält. Und Leia sagt ja auch was, fand ich auch interessant. Sie sagt ja, wir haben mächtige Freunde und dass es ihm leid tun wird. Also Jabba, ne? Sagt sie zu Jabba, wir haben mächtige Freunde und dass es ihm leid tun wird. Da habe ich mich gefragt, wen meint die denn eigentlich? Meint die jetzt Luke oder, also sie droht ihm ja damit irgendwie, ne? Also, und Jabba, ja, den juckt das wieder mal natürlich nicht, der macht so laszive Mund- und Zungenbewegung in Richtung Leia. Damit ist die Szene auch beendet, aber das fand ich irgendwie nochmal bemerkenswert, dass sie dann in der Situation sagt, so ey, wir haben mächtige Freunde und das wird dir alles noch leid tun, was du hier machst.
Naja, in der Theorie, also wenn man mal bedenkt mit Mon Mothma und Co., ist ja die Rebellion jetzt auch nicht gerade, also ja, die ist sehr auf Guerillakampf runtergedampft worden in manchen Teilen, aber es ist jetzt ja nicht so, als ob sie auch nicht nichts sind.
Ja, das ist halt die Frage, ne, was sie damit meint. Also ob sie vielleicht einfach Luke meint oder die Rebellion, weil die Rebellion hat andere Probleme, ne? Die interessiert jetzt Jabba nicht so, ne? Also das ist halt, das ist, die Camp machen gerade, haben gerade einen Kampf gegen das Imperium galaxisweit oder wollen halt das Imperium stürzen. Und ich weiß halt nicht, ob da irgendwie so, vielleicht ist es auch einfach nur so ein,
eine Drohung, ja, eine leere Drohung.
So eine Drohung, einfach nur eine leere Drohung gewesen, weil das fand ich irgendwie ein bisschen, ist mir auf jeden Fall zumindest aufgefallen. Ja. Und Han wird ja dann in den Knast gesteckt und hört ja dann auch Chewie, der ja dann davor schon in den Knast gesteckt wurde. Und dann sind beide wieder vereint. Und Chewie gibt dann Han ja so eine kurze Zusammenfassung, was so passiert ist in dem einen Jahr. Und dass Luke ein Jedi geworden ist. Ne? Und Han glaubt das kaum.
Das war mir vorher nie so bewusst, aber es ist ein ganzes Jahr vergangen. Also das ist schon, also wir wissen halt gar nichts, was da wirklich passiert ist in der Zeit. Also
es kann sein, dass es Comic-Issues dazu gibt, aber die sind mir gerade nicht so ganz geläufig tatsächlich.
Ja, also ich meine, wir betrachten, also ist ja nicht schlimm an der Stelle, weil wir versuchen es ja auch immer den Film heraus zu betrachten, wo es nur geht. Und ich meine, wenn ich überlege, Episode 5 war ja wirklich so Rebellion eher so ein bisschen wirklich in die Schatten gedrängt, eher arm ab als arm dran.
Ja, war gut. Ja, gut.
Ja, ich übe
passend.
Ich üb mich immer weiter in Flachwitzen.
Sehr gut, sehr gut.
Aber und jetzt haben wir plötzlich so sehr viel Neues da, wo wir eigentlich gar nicht wissen, woher das jetzt alles auf einmal kommt.
Etwas, was auf jeden Fall in den Filmen nicht erklärt wird. Das, was ja auch oft den nachfolgenden Trilogien vorgeworfen wird, dass man wenig Background-Story hat. Wir wissen einfach nicht, was passiert ist.
Weil jetzt mal Hand aufs Herz, wo Jabbas Palast ist, ist jetzt kein Geheimnis. Also es ist jetzt ja nicht so, als ob sie, also denen war ja klar, da irgendwo das Boba Fett Han Solo zu Jabba bringen wird. Also die Location hatten sie ja schon sehr schnell herausgefunden. Also was hat sie davon abgehalten? Weil, also gefühlt von dem Plan oder von den verschiedenen Plänen, die wir da in Bewegung sehen, ist jetzt ein ganzes Jahr abwarten doch schon ein bisschen sehr sportlich. So. Also so, würde mich mal interessieren, also wir bekommen halt nie mit, was hat dafür zu geführt, wieso sie quasi nicht Boba Fett relativ nach einer Woche auskurieren für Luke hinterherziehen konnten.
Also ich glaube, das ist jetzt mein Headcanon, da ich jetzt, wie gesagt, oder wir jetzt nicht genau wissen, ob es da jetzt gerade Issues zu gibt. Ich will jetzt nicht sagen Fakt, weil wir es eben nicht genau wissen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, natürlich in dem Jahr ist Luke natürlich nicht untätig gewesen. Der wird in dem Jahr trainiert haben. Der ist, soweit wir das wissen, nicht nach Dagobah zurückgekehrt, ja, sondern der hat irgendwie trainiert, wahrscheinlich seine Fähigkeiten ausgeweitet, was wir ja auch später nochmal sehen werden. Und ich glaube, dieses eine Jahr, ich glaube, das hat einmal zu tun mit dem Training und das hat auch damit zu tun, dass das auch irgendwie zu seinem taktischen Plan passt. Also wir haben ja in der letzten Folge, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass ja Luke jetzt 6D-Schach spielt. Ne? Also das ist wesentlich, hat wesentlich mehrere Ebenen, dieser Plan, den er wirklich hat, als man vielleicht im ersten Moment meinen mag.
Meine, es ist unsere optimistische Auslegung, dass er 6D-Schach spielt. Also ich bin dafür, in Lore zu sagen, dass er 6D-Schach spielt. Bloß manche Sachen wie, ich riskiere es, dass meine Schwester als Sexsklavin gehalten wird und Han Solo das überhaupt überlebt, dass er da so nichts da rausgetaut wird und nicht sofort von Jabba the Hutt runter zum Rancor geschmissen wird. Stattdessen, also da ist auch eine Menge Vertrauen in die Macht dabei, sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch, glaube ich, das, was wir beim neuen Luke halt sehen eben. Er hat eben Vertrauen in die Macht und ich glaube, das unterscheidet ihn halt zu dem Luke noch vom vorherigen Film einfach. Ne? Also natürlich ist das ein Punkt zu sagen, ja, ne, das ist alles sehr irgendwie risikobehaftet, aber das ist halt ein Luke, den wir vorher gar nicht hatten, einen risikobehafteten Luke.
Das
Der hat immer Sicherheit gesucht, sondern, ne? Und ich glaube schon, also wir können es, wie gesagt, wir können es jetzt nicht genau sagen, ne? Das bleibt dadurch dann Headcanon, aber so diese ganzen Punkte halt eben, wie er seine Schachfiguren auf diesem Tableau halt platziert, das ist, macht halt alles total Sinn. Und selbst wenn ein Plan nicht funktioniert, hat er trotzdem noch einen Backup-Plan, was wir dann auch sehen werden. Also das ist dann auch eine gute Überleitung, denn das Tor öffnet sich ja dann in Jabbas Palast und wir sehen dann eine Gestalt, ne? Ja. mit einem dunklen Umhang und wird dann erstmal von so zwei Wachen aufgehalten.
Und jetzt sehen wir was nicht ohne ist, gerade wenn die späteren Episoden dazukommen. Und wo man sich jetzt streiten kann, ob Luke, also lehrbuchmäßig verwendet er sehr eine ikonische Machtfähigkeit, die mit der dunklen Seite einhergeht und quasi Darth Vaders Markenzeichen ist. Er erwirkt die gamorreanischen Wachen durch die Macht.
Also ob er sie jetzt tötet, wissen wir nicht. Also er wirkt sie auf jeden Fall, bis sie umfallen. Ob sie jetzt wirklich tot sind, wissen wir tatsächlich nicht. Oder ob die einfach bewusstlos sind, aber egal wie es ist, das ist nicht der Weg der Jedi, ne? Also es ist eher eine Sache, eine Fähigkeit, die mit der dunklen Seite in Verbindung gebracht wird, was aber auch so ein bisschen, finde ich, ganz gut passt, also im Sinne von der Geschichte per se von Luke, weil Luke ja auch trotzdem immer noch in dieser Findungsphase ist und er wird ja auch später noch in eine Situation kommen, wo er merkt, dass er eigentlich schon wie sein Vater wird ein bisschen. Und von daher passt das ganz gut, aber es ist natürlich nicht der Weg der Jedi, einfach irgendwen zu wirken. Fand ich spannend auf jeden Fall zu sehen, wenn man sich das nochmal dann vor Augen hält, halt, was er da eigentlich gerade getan hat mit der Macht.
Also ich meine, also wir sehen ja gleich auch direkt danach, dass er ja auch durchaus auch von Obi-Wan gelernt hat. Das ist auch wieder was Interessantes, wenn es um das Meister-Schüler-Erbe geht, sage ich mal. Also dass man auch sieht, dass mehrere Einflüsse sich in einem Luke wiederfinden. Auf der einen Seite der Aspekt zu seinem Vater, der Würgegriff, also die ikonische Fähigkeit von Vader. Gleich sehen wir eine ikonische Fähigkeit von seinem ersten Meister, nämlich die Beeinflussung. Das sind die Droiden, die er sucht.
Ja, genau, aber das ist ja das, aber das ist ja die Frage, ne? Also warum beeinflusst er nicht die Wachen und sagt, hey, ich möchte jetzt zu Jabba oder wie auch immer? Also warum wirkt er sie direkt? Also, ne, es gibt eigentlich keinen Grund. Die sind natürlich immer so, die haben natürlich so eine Grundaggressivität, die Wachen, aber jetzt nichts irgendwie, was bedrohlich ist im ersten Moment. Und er wirkt sie direkt, glaube ich, ne? Also, oder redet er mit ihnen?
Nee, er redet nicht mit ihm. Ich würde darauf einmal antworten, außerhalb des Universums. Es ist halt, wenn man sich diese Szenen anguckt, wir bekommen hier einen Luke gezeigt, der plötzlich ein größeres Repertoire an Machtfähigkeit, vor allem an sehr gezielten Machteinsätzen. Also wenn man sich aus seiner Handbewegung in beiden Fällen anguckt, das ist jetzt nicht der plumpe Machtstoß nach vorne, sondern das ist ja wirklich
Das
so,
stimmt.
wenn wir uns das angucken, ist das ein ruhiger, gelassener Luke, der mit einer einfachen Handbewegung zwei Wachen einfach ausschaltet, ohne
Ja.
in Anführungszeichen wirklich einen Finger krumm machen zu müssen. Also es ist rein vom visuell, also rein vom Zeigen her für uns als Zuschauer sehr informativ, was uns das über Luke sagt und zeigt, wie viel er
Total.
gewachsen ist und wie viel stärker er geworden ist.
Ja, also wir reden jetzt halt wirklich nicht von einer Geste irgendwie, ne, dass wirklich die Hand hochgehoben wird und wirklich mit Anstrengung versucht wird, da mit der Macht jemand zu würgen, sondern das, wie du schon sagst, das ist ein Fingerschnips für ihn eigentlich. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum es gezeigt wird, ne? Also zu zeigen, was hat er denn gerade in dieser Zeit seit dem letzten Film denn gelernt oder hat seine Fähigkeiten halt erweitert. Natürlich auf den Jedi-Kodex natürlich bezogen, hat er da nicht sehr gut aufgepasst, offensichtlich.
Nee, das nicht. Muss man einfach mal sagen, wie es so ist. Ich bin deswegen, also deswegen ist für mich so, was das angeht, das könnte auch gleichzeitig, also wenn jetzt mal wieder so ein bisschen In-Lore sprechen, er bezeichnet sich zwar selber als ein Jedi, ja auch, aber es könnte halt auch genau dafür sprechen, das, was wir ja auch schon mal angerissen haben, dass das eben halt genau nicht ist, dass ihm eben halt irgendwo diese fundamentale Ausbildung angeht, was das Mindset eines Jedis angeht. Ja, er kann sehr gezielt die Macht effektiv einsetzen, aber das, was ein Jedi auszeichnet, ich meine, wenn man auch überlegt, wie sein Training ablief, das konnte ihm ja nur sehr wenig mitgegeben werden. Also er konnte wirklich nur die Basics der Basics nach dem Motto, du willst ein Jedi sein, also musst du halt gucken, dass du in erster Linie für die Guten bist. So. Dass es aber generell jedes Leben geachtet werden muss, das hat also also das fehlte halt irgendwo vielleicht.
Genau, also er wird auf jeden Fall sich in Selbststudien geübt haben in der Zeit. Ne? Also wir haben ja die kanonische Antwort, dass er ein a few weeks, also ein paar Wochen bei Yoda war, bevor er dann halt eben nach einem Jahr dann irgendwann vielleicht zurückkehrt. Ja, und es ist spannend, weil nachdem er diese Wachen wirkt eigentlich, sehen wir ja dann auch, gehen wir wieder zurück in diesen, ja, ich nenne es einfach mal Thronsaal dabei bei Jabba.
Vielmehr wird aufgehalten, bevor er
Genau, also
reingeht.
alle schlafen wieder, das wird gezeigt, ne? Und Leia wurde dann in diesen, ja, doch ikonischen oder berühmten ja, Metall-Bikini kann man es nennen, ne? So Kupfer, Metall, Gold-Bikini halt gepackt. Was natürlich auch von natürlich jetzt nicht unbedingt da so zu deuten ist, dass es jetzt ich sag mal, ein sexistischer Akt irgendwie war von George Lucas, das zu machen, sondern es geht ja ganz klar darum, eine Abwertung des Charakteres in der Geschichte halt darzustellen. Das ist halt erniedrigend, an der Kette neben Jabba zu liegen in diesem Metallbikini. Das ist ja genau das, was Jabba damit bezwecken will. Das ist nicht, was George Lucas, also das sind keine Fantasien von George Lucas, sondern das ist eher, da soll jemand herabgewürdigt werden. Weil Leia ja nie wirklich aussieht wie eine Prinzessin.
Ja.
Ja, also wie man sich sie vorstellt. Sie hat jetzt kein Kleid an oder so, sondern sie hat eigentlich immer Combat-Klamotten an.
Und hier ist jetzt das erstmal so ein starker Kontrast dazu gegeben.
Total. Also das erste Mal wird sie wirklich so komplett degradiert halt einfach und ja auch sexualisiert, muss man sagen. Und genau, wie du schon sagst, ne, Bib Fortuna, also der Speichellecker von Jabba, der Diener, will Luke aufhalten. Und da macht Luke jetzt etwas, was er vielleicht auch bei den Wachen hätte schon machen können. Nämlich, er hat von Obi-Wan gelernt, ne?
Über eine einfache Handbewegung kann er den einfältigen Geist von Bib Fortuna darüber informieren. Es gibt etwas Wichtiges, was ich mit deinem Herrn besprechen möchte. Führe mich zu ihm.
Ja. Er sagt ihm ja auch, er redet ihm ja auch noch gut zu, ne? Ja. Er sagt ja so, ey, du bist ein Good Boy, so, ja, ne? Du bist ein Meister, belohnt, ein guter. Ja. Genau, und das, er wiederholt es dann auch natürlich, ja, Bib Fortuna durch diese, das ist halt die Machtfähigkeit, dass er diese Sachen wiederholt und führt ihn dann direkt zu Jabba, der erstmal ja pennt, ne? Und der dann wach geworden ist. Und da sehen wir halt einfach, wie stark Luke geworden ist. Das ist schon krass.
Ist dir mal aufgefallen in der Szene, da sieht man deutlich besser dieses Windspiel, dass das Robben oder Hutten sind, die da angezeigt werden, die da so dargestellt werden.
Ja, ich sehe es gerade. Ich frage mich gerade, was es ist. Also, tatsächlich.
Also es sieht ein bisschen flossenartig aus untenrum. Es könnten durchaus Robben sein, aber ich glaube, es soll tatsächlich Hutten darstellen, die da in dem Windspiel hängen.
Ja, es sieht wirklich aus wie Seerobben, aber es sieht fast schon aus wie so ein Kindermobile, ne? Was so über so einem Kinderbett hängt, so ein bisschen. Ne?
Ja.
Stimmt schon, wo du das jetzt gerade sagst. Ja, spannend. Müsste man mal rausgucken, ob man das irgendwie nochmal irgendwie finden kann, weil man sieht es leider einfach nicht, weil es zu dunkel ist.
Aber ich würde vielleicht sagen, also um das vielleicht nochmal ein Fazit zu diesen verschiedenen Machtfähigkeiten zu bringen, für mich spricht es eher einfach dieses, ja, Luke ist stark in der Macht geworden, aber er ist zumindest nach dem modernen Wissensstand, den wir über Jedi haben, ist er eben halt kein Jedi oder vielmehr befindet sich nicht auf dem Weg der Jedi so, wie sie von einem Obi-Wan und auch von einem Yoda oder auch in der High Republic definiert sind.
Genau, aber da sieht man halt auch eben, dass ihm diese Art von Führung, dass ihm einfach ein Meister fehlt, der ihm halt auch Dinge vermittelt. Also ne, es geht ja nicht nur darum, Fähigkeiten zu entwickeln, sondern sich auch bewusst zu sein, was habe ich da jetzt gerade für Fähigkeiten und dass man sich auch der Verantwortung bewusst ist und das ist Luke einfach nicht. Ne? Also er wirkt einfach diese Wachen, das muss man einfach ganz klar so sagen. Ne? Also er ist sich nicht im Klaren in dem Moment, was er da gerade tut oder er ist sich bewusst und man muss ja auch sagen, dazu werden wir dann in der nächsten Folge schon kommen oder erst kommen, wenn Luke dann mit Jabba spricht und da werden wir auch sehen, das ist ein sehr, ja, man kann schon sagen, arroganter Luke eigentlich. Also der hat jetzt gerade an Fähigkeiten, ja, ist daran gewachsen an sich selber, aber sein Ego ist halt auch mitgewachsen, hat man das Gefühl.
Vielleicht einen Vergleich zu bringen, der so ein bisschen greifbarer ist, bevor man sagt, ja, der wirkt da halt ein paar Wachen. Das ist wie, als ob ihr zum Mafia-Boss in Persona geht, aber auf dem Weg zu seiner Haustür seine beiden Wachhunde abknallt und dann mit einem sehr guten Charisma geschickt sein Butler überredet, dass er euch doch die Tür aufmachen soll. Also so nur mal so das Pondola so ein bisschen gegeben. Also ich meine, Jabba weiß zu dem Zeitpunkt nicht, dass seine gamorreanischen Wachen hops gegangen sind. Fairerweise, ich weiß auch nicht, wie wichtig die gamorreanischen Wachen Jabba sind und wie oft generell Wachen im Dienst von Jabba grundsätzlich sterben. So kann ich jetzt alles nicht einschätzen, ob das als so traurig wie es jetzt ist, aber als Wegwerfware von Jabba gesehen wird. Aber man muss es halt mal Pondola machen. Da kommt jemand an, knallt so Wachhunde ab, belabert den Hausdiener und quatscht da mit dem Herrn, also um sich mal so diese Situation so vielleicht ein bisschen in den Kopf reinzurufen.
Ja, also er reagiert vollkommen falsch, ne, und übereigentlich in der Situation und Bib Fortuna wird das sicherlich auch mitbekommen haben, dass diese Wachen da sterben und dann will sich dann Luke halt hinstellen und sagen, hey, ich bin hier ein cooler neuer Jedi jetzt hier in der City und ich möchte jetzt gerne mal mit dir verhandeln, so. Also das ist so, das ist dann wieder so ein bisschen naiv halt auch von Luke, weil er halt sich in seinen Fähigkeiten überschätzt und das wird er dann auch eigentlich schon fast ad hoc merken, dass ihm das nicht viel bringt, egal wie viel er jetzt gerade gelernt hat, weil er halt einen Fehler macht. Aber was das für Fehler sind, das werden wir in der nächsten Folge hören.
Tschüss.
Tschüss.